Hallo hier bei FSK 93,0. Ihr hört heute eine einstündige Gemeinschaftsproduktion von Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU und dem Antifa-Info. In den nächsten 60 Minuten geht es um die Brandanschläge im November 1992 in Mölln. Am 23. November 1992 wurde im schleswig-holsteinischen Mölln das Haus der Familie Aslan von Neonazis durch Molotow-Cocktails angezündet. Die 10-jährige Yıldız Aslan, die 14-jährige Ayşe Yılmaz und die 51-jährige Vahide Aslan starben in den Flammen. Weitere Familienmitglieder wurden teilweise schwer verletzt. In der gleichen Nacht hatten die Täter bereits einen weiteren Brandanschlag auf ein Haus verübt, in dem Menschen türkischer Herkunft wohnten. 9 von ihnen erlitten schwere Verletzungen. Der rassistische Hintergrund der Tat war sofort offensichtlich, nicht zuletzt, weil die Täter mit Telefonanrufen bei der Feuerwehr auf die Brände aufmerksam gemacht hatten und sich mit Sieg Heilrufen dazu bekannten. Dennoch geriet in den folgenden Ermittlungen erst einmal die betroffene Familie selbst in den Fokus und wurde mit Verdächtigungen konfrontiert. Ein Schema, das in Fällen rassistischer Gewalt immer wieder zum Tragen kommt. Die Opfer werden zu Tätern erklärt. Das Gedenken an die Opfer und die Auseinandersetzung um die rassistischen Taten bleibt auch 24 Jahre nach dem Brand umkämpft. Im offiziellen Gedenken wird den Betroffenen oftmals die Rolle stiller Statisten zugewiesen. Bestandteil der Gedenkveranstaltungen an den Brand war seit 2009 immer auch die Möllner Rede als kritische Bestandsaufnahme zum gesellschaftlichen Rassismus und Neofaschismus. Doch im Jahr 2013 wurde die Möllner Rede aus den offiziellen Gedenkveranstaltungen gestrichen. Es passte der stets um ihren Ruf besorgten Stadt Mölln nicht in ihr Konzept, dass die Familie die Redner und Rednerinnen selbst aussuchte. Seitdem lädt die Familie und der Freundeskreis im Gedenken an die rassistischen Brandanschläge in Mölln jährlich zur Möllner Rede im Exil ein. In diesem Jahr wurde die Möllner Rede in Köln gehalten. Auch Köln war in seiner jüngeren Geschichte mehrfach Tatort von rassistischen Anschlägen. So verübte allein der NSU 2 Bombenattentate, die Migranten töten und in ihrem Umfeld Angst und Schrecken verbreiten sollten. Nur durch glückliche Zufälle wurde durch die Detonation in der Propsteigasse im Jahr 2001 und in der bekannten Geschäftsmeile Kolbstraße 2004 niemand getötet, aber zahlreiche Menschen zum Teil schwer verletzt. Es gibt ein Band, das die Opfer der Anschläge von Mölln und Köln verbindet. Sie eint nicht nur die Erfahrung, mit rassistischem Terror konfrontiert und als Opfer zum Täter erklärt worden zu sein, sondern auch die Erfahrung von Solidarität. Mitglieder der Familie Aslan waren oftmals in der Kolbstraße zu Gast und haben hier den Opfern Mut zugesprochen. Sie haben sie darin bestärkt, gemeinsam ihre Geschichte zu erzählen und Forderungen zu stellen. So ist die Familie Aslan ein Teil der Geschichte dieser Straße geworden, an dem heute Rassismus unüberhörbar angeklagt wird. Am vergangenen Sonntag wurde die Möllner Rede im Exil von dem Schriftsteller und Menschenrechtler Dogan Akanli gelesen. In seinen Romanen und Aufsätzen, in Interviews und Projekten setzt Akanli sich immer wieder für den wahrhaften Umgang mit historischer Gewalt und für die Unteilbarkeit der Menschenrechte ein. Aktuell beschäftigt er sich unter anderem mit der rassistischen Mord- und Anschlagsserie des NSU. Ihr hört nun die Möllner Rede im Exil vom 20. November 2016, gehalten in der Kartäuserkirche Köln.
Ich bin dankbar für die Einladung der Familie Aslan und der Veranstalter, die mir erlaubt, bei der heutigen Gedenkfeier zu Ihnen zu sprechen. Das ist für mich eine persönliche und eine politische Herausforderung und eine große Verantwortung. Ohne den Brandanschlag im November 1992, bei dem die 10-jährige Yıldız Aslan und 14-jährige Aslan Ayşe Yılmaz und 51-jährige Vahide Aslan ermordet wurden, wäre mir Mölln als Stadt und als Begriff wahrscheinlich gleichgültig geblieben. Als ich davon hörte, dass in einem kleinen Ort im Norden von Deutschland 3 Menschen verbrannten, weil sie als Ausländer betrachtet wurden, hatte ich gerade mit meiner Familie in eine lange Verfolgung in der Türkei in mich gebracht und wir wollten in Deutschland ein neues Leben beginnen. Auch deshalb kann ich dieses Wort, dieses Ort, diesen Tatort nicht neutral aussprechen. Mölln fühlt sich unschuldig, so schreibt die Zeit im Dezember 1992. Obwohl während der Landtagswahlen vor den Mönderbrandanschlägen vom 23. November 1992 11,4% der Mönder Wähler und Wählerinnen ihre Stimme den rechtsradikalen Parteien Deutsche Volksunion und Republikaner gegeben hatten, fühlte Mönn sich unschuldig. Zwei Jahre nach dem Brandanschlag sagte ein Einwohner Mönns während einer Wahlkampfveranstaltung: Ich habe mich damals aufgerafft, in einer Diskussion die Türken zu fragen: Warum schließt ihr eure Frauen immer ein, wenn ihr weggeht? Da wurde mir gesagt, so hat es jedenfalls der Mönner Bürger gehört, das ist Kultur, das geht sie gar nichts an. Wenn die Frauen, so meinte der Mönner Bürger darauf weiter, nicht eingeschlossen gewesen wären, dann wären sie auch nicht verbrannt. Mönn fühlt sich unschuldig. Nach der Renovierung des ausgebrannten Hauses stellte die Stadt die Überlebenden vor die Wahl. Entweder in einem Wohncontainer oder zurück in die Mühlenstraße 9. Die Aschlands entschieden sich für ihr altes Zuhause. Die Jahre dort, sagte Ibrahim Aslan, waren die Hölle. Immerzu musste ich über die Stelle laufen, wo meine Oma lag, im Zimmer schlafen, wo Jelis und Aisha gestorben sind. Und sein Vater Faruk Aslan hielt anfangs jede Nacht bis morgens um 6, 7 Uhr Wache, die Kinder aufgewacht sind aus Angst vor einem erneuten Anschlag. Aber Mönn fühlt sich unschuldig. Ich kenne dieses Gefühl, aus Angst vor einem Anschlag in der Nacht wach zu bleiben, bis die Sonne aufgegangen ist. Während der Brandanschlag in Mönn lebte ich nämlich mit meiner Familie in Asylbewerberheim, zusammen mit einer kurdischen Familie. Wir teilten uns einen Klassenraum der heutigen Volkshochschule in Bergisch-Gladbach. Nachts hielten wir ständig Wache. Meine Exilgeschichte in Deutschland ist mit dem Brandanschlag in Mönn sehr stark verbunden. Vater Faruk Aslan fühlte sich im Gegensatz zu Mönn schuldig. Er hatte den Abend bei seinem Bruder in Hamburg verbracht. Ein Freund rief mich an: Euer Haus brennt. So erreichte ihn die schreckliche Nachricht. Als er mit seinem Bruder in Mönn ankommt, lodern die Flammen noch immer. Seitdem kann er niemals aufhören, sich vorzuwerfen, dass er in jenen Stunden nicht bei seiner Familie war. Als hunderte Menschen in Hamburger Flughafen, darunter auch die Überlebenden der Familie Aslan, Abschied nahmen von Ayşe Yılmaz, von Yeliz und Bahire Aslan, die in die Türkei überführt wurden, wurden auch wütende Protestrufe laut. Hamburger Polizisten prügelten auf die Menge ein. Auch sie fühlten sich nicht unschuldig. Sie schämten sich nicht einmal dafür, dass sie die Überlebenden der Familie Aslan eingeschlagen hatten. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl schämte sich genauso wenig, als er ablehnte, an der Trauerfeier in Mönn teilzunehmen. Er prägte das Wort vom Beileidismus, denn wolle er nicht unterstützen. Schuldig fühlte er sich ohnehin nicht an den Mordanschlag. Die Familie Aslan lebte bis zum Jahr 2000 trotz allem in Mönn. Die Familienmitglieder nahmen jeden November an der Gedenkfeier teil, bis Beata Klarsfeld von der Redeliste gestrichen werden wollte. Die Frau, die Ohrfeige für den damaligen Bundeskanzler Kissinger zu verdanken haben, die juristische Bestrafung zahlreicher Massenmörder von Klaus Barbie, des Schlechter von Lyon, von Kurt Lischka, der früheren Gestapo-Chef von Paris, und den in Syrien lebenden Eichmann-Stellvertreter Alois Brunner. Familie Aslan hatte sich Beata Glasfeld als Hauptrednerin gewünscht. Aber diese Vorkämpferin bei der Aufarbeitung der überdimensionalen deutschen Gewaltgeschichte war von der Stadt Köln nicht wirklich glücklich. Es ist außergewöhnlich, dass eine Rede ins Exil geht. Eine der Mönchenrede im Exil wurde von Argyris Sophontoris gehalten. Er hatte der SS-Massaker im griechischen Distomono am 10. Juni 1944 überlebt. Er war 3,5 Jahre alt, als seine Eltern und 30 seiner Familienangehörigen ermordet wurden. Ich wusste weder von Beata Glasfeld noch Argyris Sophontoris, als ich Ende 1991 nach Deutschland geflüchtet war. Ich wusste wenig über die deutsche Vergangenheit. Als ich nach Deutschland kam, ereigneten sich die rassistischen Übergriffe in der Stadt Hoyerswerda. Ein Wohnheim für Vertragsarbeiter sowie ein Flüchtlingswohnheim wurden angegriffen. Bis zu 500 Personen standen vor den Heimen und beteiligten sich an den Angriffen. Wenige Monate später, im Sommer 1992, wiederholten sich diese rassistischen Angriffe, und zwar in Rostock-Lichtenhagen. Mehrere hundert rechtsextreme Randaliere beteiligten sich an den Gewalttätigkeiten und behinderten zusammen mit 1000 Zuschauern, die die Täter beklatschten, den Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Wieder einige Monate später, am 9. November 1992, versammelten sich 100.000 Menschen auf dem Klosewischplatz in Köln. Mitglieder der Kölner Musikszene hatten zu einem Konzert gegen Rassismus und Neonazis aufgerufen. Ich war auch dabei und diese Kundgebung hatte mich hoffen lassen, die Gesellschaft sei in der Lage, die rassistische Gewalt zu stoppen. Doch zwei Wochen später geschah der Brandanschlag in Mölln. Die Täter warfen erst je zwei Brandsätze in ein von 6 türkischen Familien bewohntes Haus in der Ratzeburger Straße 13. Als das Haus schon lichterhoch brannte, kletterten und sprangen die Bewohner des Hauses aus dem Fenster. Viele verletzten sich schwer, doch alle überlebten. Die Täter fuhrten dann weiter zur Mühlenstraße 9, dem Wohnhaus der Aslans, goss zum Benzin in den Flur und warfen Brandsätze. Obwohl die Täter, die später namentlich bekannt wurden, nach ihren beiden Taten die Feuerwehr angerufen haben und Heil Hitler geschrien, hatten die Ermittler kein Problem damit, Faruk Aslan, dessen Familie fast ausgelöscht wurde, als Verdächtigen zu betrachten. Und Mörn fühlte sich unschuldig. In einem Asylbewerberheim zu leben, das war damals nur schwer zu ertragen, weil wir Asylbewerber uns darin auch nach der Flucht nicht in Sicherheit wussten. Flüchtling in Deutschland zu sein, das war damals wie heute ein schwieriger Zustand. Ständig sagte man uns, wir sollten besser nirgendwo sagen, dass wir Flüchtlinge seien. Wir konnten dann in eine Wohngemeinschaft ziehen, weil deren Bewohnerinnen sich entschlossen hatten, eine Asylbewerberfamilie bei sich aufzunehmen. Kurze Zeit danach, unserem Einzug, ein halbes Jahr nach Mölln, starben 5 Menschen bei einem Brandanschlag in Solingen. Das war schockierend für uns, obwohl wir jetzt in dieser Wohngemeinschaft einen Schutzraum hatten. Wenn sich Mölln unschuldig fühlen durfte, dann durften sich auch Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Solingen auch unschuldig fühlen. können sich ganze Städte unschuldig fühlen. Oder schuldig? Nicht lange nach Solingen wurden unsere Asylanträge anerkannt. Mit dem nun erreichten gesicherten Bleiberecht, mit politischer und persönlicher, aber auch kollegialer Unterstützung wurde es uns möglich, ein unabhängiges Leben aufzubauen, meine Projekte durchzuführen und meine berufliche Tätigkeit aufzunehmen. Obwohl mir bewusst war, dass meine Familie und ich jederzeit Opfer rassistischer Gewalttaten werden konnten, hat nicht mehr die Angst, sondern die Solidarität, die wir als Familie erlebten, meine Beziehung zu unserem Zufluchtsland Deutschland geprägt, positiv geprägt. Deutschland wurde unser Zufluchtsland, oder besser gesagt, unser Rettungsland. Es fällt mir schwer, dieses Wort heute angesichts des Schicksals der Familie Arslan auszusprechen. Sollte ich nicht besser über meine guten Erfahrungen schweigen? Ist es nicht gerade dazu eine Verpflichtung, darüber zu schweigen, angesichts der Geschichte der Familie Arslan und all der anderen in Deutschland ermordeten Migranten und Flüchtlinge? Ich weiß, wie die Gewalterfahrung die Beziehungen zu einem Land ändert. Meine Foltererlebnisse und meine fortsetzende Verfolgung in der Türkei änderten meine Beziehung zu meinem Herkunftsland grundlegend. Dieses Land, wo ich geboren und groß geworden war, wurde mir Jahr für Jahr fremder. Wegen dieser Erfahrung, wegen meines dazu so gegensätzlichen, nämlich gesicherten Flüchtlingsstatus in Deutschland, schließlich auch wegen meiner Rettung Ende 2010 aus dem türkischen Gefängnis, habe ich mit meinem Zuflucht- bzw. Rettungsland eine positive, emotionale Beziehung entwickelt. Ich habe mein Zufluchtsland ganz anderes wahrgenommen als die Familie Arslan. Was für ein Gegensatz. Ihr seid in meinem Rettungsland angegriffen worden. Eure Liebsten wurden getötet. Wenn ich die Aussage von Nazım Arslan, Großvater von Ibrahim, Namık, Yeliz und ermordeten Yeliz und ermordeten Ayşe im Juni 1993 vor dem zweiten Strafsenat Oberlandesgericht Schleswig lese, kann ich meine Tränen nur schwer unterdrücken. Ich kann es immer noch nicht fassen, sagte er, was 23. November 1992 mit meiner Familie geschehen ist. Es ist so schrecklich und grausam. Meine Frau Bavide ist tot, Enkelin Yeliz und Ayşe Yılmaz sind tot. Meine Schwiegertöchter sind behindert und haben Schmerzen. Die Familie ist überhaupt nicht mehr, was sie war. Meine Frau Bahide war der Mittelpunkt meiner Familie, meines Lebens. Man hat uns hergebeten, wir sind gekommen, weil in Deutschland Arbeitskräfte gesucht wurden. Und wir haben gearbeitet. Beide haben wir gearbeitet. Das Grauen und der Schrecken sind für mich noch immer so da. Jedes Mal, wenn ich in die Mühlenstraße gehe und ausgebrannte Haus sehe, denke ich an diese grausame Nacht. Ich höre die Schrie, sehe ich das Fleckern vom Feuer und das blaue Licht der Feuerwehr, höre ich das laute Getöse von dem Feuer und sehe immer wieder das Bild, wie meine Frau im Rauch und Feuer verschwindet. Es ist mir so unverständlich, wofür, warum meine Frau und die zwei Mädchen sterben mussten. Weil sie Türkinnen waren, weil diese Männer unmenschliche politische Ideen ausführen wollten. Man hat uns doch hergebeten. Wir kamen als Gastarbeiter. Wir waren hier Gäste. Wissen Sie, was Gastfreundschaft in der Türkei bedeutet? So ein bösartiges Verbrechen kann ich nicht verstehen. Auch ich kann so ein bösartiges Verbrechen nicht verstehen und weiß, was mich mit der Familie Aslan verbindet. Der Schmerz und das Leid. Der Schmerz macht uns zu Geschwistern. Obwohl wir uns aus ganz unterschiedlichen Gründen in verschiedenen Ländern Gewalt angetan wurde. Ich wusste und weiß, warum ich verfolgt und gefoltert wurde. Ich war ein entschlossener Untergrundkämpfer. Ich war ein Kommunist und wusste, wenn sie mich fassen, dann foltern sie mich zum Tode. Trotzdem habe ich weiter im Untergrund gegen Militärdiktatur agiert. Ich hatte aber die Möglichkeit, einfach auszuholen. Ich hatte die Möglichkeit, einfach ins Ausland zu fliehen. Anderes als Familie Aslan. Familie Aslan war einfach hier. Drei Angehörige wurden so willkürlich ermordet, dass sie nicht einmal wussten, wie Großvater Nazım leider ist verstorben, es richtig zur Sprache gebracht hat, warum sie sterben mussten. Es war die Vernichtungswelle der Vergangenheit, die die Familie Aslan auslöschen wollte. So habe ich das 1992 und viele Jahre danach immer empfunden. Ich dachte nach dem Konzert von Köln, dass die Vernichtungswelle niemals mehr Erfolg haben würde, weil die Mehrheitsgesellschaft genug Erfahrung hat, um die Vernichtungswelle in Schach zu halten und weil durch die gesellschaftliche Auflehnung die mörderischen Angriffe der Nazis zurückgedrängt wurden. Ich dachte, dass Deutschland eines der sicheren Länder für Einwanderer geworden war. Der Satz, man fühlt sich unschuldig, bekam deshalb für mich, trotz seiner irritierenden, ja provozierenden Gehalts, etwas Wahres. Es gab so viele andere in diesem Land, die ich nicht schuldig sprechen wollte. In Mölln, in Hoyerswerda, in Rostock-Lichtenhagen, in Solingen. Bis zur Selbsttarnung der NSU habe ich immer wieder die These vertreten, dass es in Deutschland letzten Endes keinen Platz für mehr für die Rassisten und Nationalisten geben werde, weil das Land seine eigene Geschichte sehr ernsthaft aufgearbeitet hat und dass die Untaten der wenigen grausamen Rassisten nur Überreste der kaum noch wirksamen Vernichtungswelle waren. Trotz der Hinweise der Kritik meiner Freundinnen und Freunde habe ich diese These sehr lange vertreten. Ich habe mit Begeisterung wahrgenommen, wie Deutschland mit seiner Gewaltgeschichte umgegangen ist. So ganz anders als die Türkei zum Beispiel. Weil ich die deutsche Art der Aufarbeitung kennengelernt hatte, konnte ich endlich die Verbindung zwischen der historischen und aktuellen Gewaltgeschichte meines Herkunftslandes herstellen und aufarbeiten, was Geschichte und Gegenwart miteinander zu tun haben. Ich konnte langsam verstehen, was meine eigenen Gewalterfahrungen mit der Armenierinnen vor 100 Jahren zu tun hatten. Ich spürte einen Zusammenhang, eine Verbindung zwischen mir und der verfolgten Armenierin. Um diese Verbindungen und die Gemeinsamkeiten besser zu verstehen, studierte ich die Literatur über den Holocaust und richtete meine Interesse verstärkt auf die gewaltvolle deutsche Geschichte. Bis dahin hatte ich das immer mit der Begründung abgelehnt, das sei nicht meine Sache, ich hätte damit nichts zu tun. Angestoßen wurde ich dazu auch durch meine Tochter, bis wir den Film »Das Leben ist schön« zusammen gesehen haben, sie sich als Deutsche betrachtet. Nach dem Film legte sie dieses Bekenntnis mit einem Male ab. Bis dahin hatte sie genauso reagiert wie viele Nachkommen der Nazi-Generation. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass die netten Eltern unserer deutschen Mitbewohnerinnen etwas derartiges verbrochen haben konnten. Nach dem Film sah sie das anders und sie wollte mit dieser Gewaltgeschichte nichts zu tun haben. Die Reaktion meiner Tochter, Gott sei Dank, dass wir Türken sind, hat mich motiviert, mich sehr energisch beiden Verbrechen zu stellen. Sowohl der Verbrechen in der deutschen als auch in der türkischen Geschichte. Ich begann allmählich zu verstehen, dass der Holocaust nicht nur eine deutsche, sondern eine transnationale Geschichte ist, eine Geschichte, die viele Länder, ja die ganze Menschheit betrifft. Ich habe an Studienreisen teilgenommen, Gedenkstätten besucht und schließlich komme ich nach Auschwitz. Die Konfrontation und Auseinandersetzung mit diesem Ort, dem Sinnbild der Shoah, ließ mich meine eigenen Erfahrungen von Verfolgung und Folter, die ich in der Türkei erlitten hatte, in einem anderen Licht zu sehen. Die von mir erlebten Gewalterfahrungen wurden angesichts des Leidens in Auschwitz relativiert. Nach dieser Auschwitzreise bekam die Auseinandersetzung mit der Gewaltgeschichte für mich einen universellen Charakter. Ich fuhr noch einmal nach Auschwitz, diesmal mit einer gemischten Gruppe. Mit Türkischstämmigen, mit Deutschen, mit Roma und Sinti. Ich beobachtete die Mitreisenden und ihren Umgang mit Auschwitz, der recht unterschiedlich ausfiel. Keiner jedoch sagte, dass dieser Ort mit ihm oder ihr nichts zu tun habe. Die Frage, wie wir sowohl mit unserem eigenen als auch mit der Geschichte von Auschwitz umgehen, wurde für mich zu einem wesentlichen Antrieb meines Denkens und Handelns. Ich nahm wahr, dass die Aufarbeitung in Deutschland nicht nur von einer kleinen engagierten Gruppe betrieben wird, sondern ein gesellschaftliches Phänomen ist. Ich dachte, mit den Erinnerungslandschaften in Deutschland kann ich mich sehr gut identifizieren. Und ich erzählte meiner Tochter, dass es ein Entrinnen vor der Gewaltgeschichte selbst durch einen Wechsel der Staatsbürgerschaft nicht gibt. Heimisch werden können wir am ehesten dort, wo sich die Gesellschaft diese Gewaltgeschichte stellt. Bis die rechtsextreme Terrorzelle NSU 2011 auflog. Ich war nicht schockiert, dass die NSU-Täter wie Vernichtungspropheten unterwegs waren und 10 Menschen ermordeten. Vernichtungsfantasien kann man aus den Köpfen nicht hegen. Vernichtungsseelen kehren wieder trotz aller Erfahrungen und trotz aller Aufarbeitung. Wie in der Vergangenheit wird es in der Zukunft Menschen geben, die sich als Vernichtungspropheten betrachten, hier und überall. Schlimmer war, dass die von mir so geschätzte Erinnerungskultur Deutschland plötzlich wie ausgelöscht schien. Kein Blick auf die Voraussetzungen dieses Terrors, keine Bereitschaft, Verbindung zu sehen, Blindheit, Verweigerung, Projektion. Nach 5 Jahren NSU-Prozess müssen wir feststellen, die Sicherheitsbehörden haben nicht nur versagt, sie haben es verdient, als Dulder und Mittäter betrachtet zu werden. Wer fühlt sich jetzt unschuldig? Mölln, Solingen, Köln oder seine Verfassung Schutz da dran. Ich kann ohne Ohnmachtgefühle die Gerichtsprotokolle des NSU-Prozesses nicht mehr lesen. Ohne Ohnmachtsgefühl kann ich nicht mehr die Protokolle der parlamentarischen Untersuchungskommissionen lesen. Nicht nur die Angehörigen der Ermordeten, die jahrelang von den Ermittlern verdächtigt wurden, sind enttäuscht, sondern auch ich bin enttäuscht. Ich dem Staat und seiner Aufarbeitungsleistung vertraut hatte. Wir haben den Naziterror nicht gebrochen. Nicht nach Solingen und nicht nach der Enttarnung des NSU. Der Kreis derer, die sich nicht unschuldig fühlen dürfen, weil sie mitschuldig sind, ist im Gegenteil größer geworden. Der NSU ist kein Einzelfenomen, kündigt das NSU-Tribunal an. Er ist Teil einer Geschichte des Rassismus in Deutschland. Sie besitzt eine Kontinuität in den zahllosen Opfern rassistischer Gewalt der letzten Jahre und Jahrzehnte. Die Geschichte geht auch heute weiter mit brennenden Flüchtlingsunterkünften, mit täglichen Angriffen und Ausgrenzungen von eingesessenen Migrantinnen, Refugees, Schwarzen und Romnia. Mönch fühlt sich unschuldig. Was für ein Satz. Wie viel Leugnung und wie viel Verweigerung steckt darin? Die Zeit hat dies Unschuldsempfinden damals, 1992, zu Recht nicht gelten lassen. Umso weniger können wir einen solchen Satz heute, 24 Jahre und viele rassistische Gewalttaten später gelten lassen. Und doch ist es ein gesellschaftliches Desaster, wie viele Menschen und Institutionen heute diesen Satz für sich reklamieren, wie viele sich unschuldig fühlen wollen, unschuldig am rechten Terror, unschuldig an den Morden der NSU, unschuldig an der Tatsache, dass organisiertes Morden 10 Jahre lang unentdeckt bleibt. Wir dürfen uns solchem Leugnen der Verantwortung nicht ohnmächtig ergeben. Wir müssen für die Erinnerungslandschaften in Deutschland kämpfen und für ihre Ausweitung eintreten, wie es die Familie Arslan unermüdlich betreibt. Ibrahim Arslan sagt, dass die Opfer keine Statisten sind. Sie sind die Hauptzeuginnen des Geschehens. Deshalb gedenken wir ihrer. Deshalb erinnern wir uns nicht nur des Anschlags in Mölln, deshalb gedenken wir der Gewaltgeschichte hier und in anderen Ländern. Deshalb müssen wir einen transnationalen Erinnerungsraum schaffen und ihn größer und unübersehbarer machen, wie das Kurtlu Yurtsever mit der Auschwitz-Überlebende Esther Berner tut. Wenn die Vernichtungspropheten und ihre Komplizen ankündigen, dass sie wieder da sind, müssen wir aufstehen. Und die wir in Mehrheit sind und sagen, wir sind auch da.
Nach der Möllner Rede im Exil sprach Faruk Arslan. Er verlor bei dem Brand seine Tochter, seine Mutter und seine Nichte.
Schönen guten Abend. Bevor ich erstmal mit meiner Geschichte anfange, möchte ich euch, Kölnern, vom ganzen Herzen danken, dass ihr für uns hier seid. Ihr seid klasse. Meine Frau, meine Tochter, wir sind stolz, bei euch zu sein. Gestern Abend war so ein schöner Tag. Wir haben bis abends zusammengesessen mit unseren Kölnern Freunden. Es war wirklich klasse. 24 Jahre lang haben wir vielleicht noch nicht einmal sowas gesehen, dass wir so umarmt worden sind. Ich danke euch. Ich danke für meine Familie. Ich danke für Osman. Ich danke für den Freundeskreis. Ich liebe die Kölner Mannschaft auch. Ich wünsche mir irgendwann, dass sie deutscher Meister werden. Ich, Faruk Arslan, weiß, dass ihr ein riesengroßes Herz habt. Bevor ich mit meiner Geschichte anfange, wie ich das gesagt habe, erstmal muss ich mich bei euch bedanken. Lasst bitte euer Herz, das so sauber ist, von niemandem kaputt machen. Dieser Weg, den mein Sohn geht, wir haben manchmal vielleicht Missverständnis gehabt, das kann passieren. Aber es ist so, man kann darüber reden und alles aus der Welt schaffen, so wie wir das jetzt gerade versuchen oder vorhaben. Und ich glaube, wir sind in einem guten Weg und das schaffen wir auch. So, jetzt fange ich mal mit meiner kleinen Geschichte an. 1992, wo das passiert ist, wie der nette, liebe Mensch erzählt hat, bin ich an dem Abend bei meinem Bruder gewesen. Es hat das Telefon geklingelt, ich habe die Nacht gekriegt, euer Haus brennt. Ich habe mich sofort in mein Auto gesetzt und bin nach Mölln gefahren, um meine Familie zu retten. Aber leider war es zu spät. Ich habe nur meine Tochter im Krankenwagen gesehen. Sie hat nur einmal Papa gesagt und dann ist sie von mir gegangen. Sie hat mir so viel bedeutet, dass ich meiner jetzigen Tochter ihren Namen gegeben habe, weil ich sie jeden Tag bei mir trage. Meine Tochter war so ein Mädchen. Sie hat ihre Oma oder die ganze Familie so geliebt, dass sie mit ihren 10 Jahren sogar mir Pfeffer gegeben hat, wenn ich Fehler gemacht habe. Sie hat zu mir gesagt, Papa, du musst auch deine Fehler einstehen oder dafür gerade stehen. Ein 10-jähriges Mädchen, einem erwachsenen Menschen zu sagen, du musst standhaft sein. Ich habe viel von meiner Mutter und von meiner Tochter gelernt, auch von meinem Vater. Ich habe mit meinen Händen meine Tochter und meine Mutter in den Grab gelegt, weil das meine Pflicht war. Ich habe sie zur Ruhestelle gebracht. Sie beiden haben sich so geliebt und sind auch zusammen gegangen. Ich hätte mich so gerne zu denen gelegt, aber ich habe doch noch so viel Verantwortung. Ich habe doch auch noch andere Kinder. Und meine Kinder, die bedeuten mir mehr als mein Herz. Leider kann ich das nicht sehr oft erzählen, weil in mir ein Stein ist, das unheimlich schwarz ist. Ich versuche, diesen schwarzen Stein rauszukriegen, aber leider schaffe ich das nicht. Aber ich sehe, langsam fängt er an zu schmelzen, wenn ich euch alle so sehe und mit uns zusammen seid. Ich sage, Ibrahim ist in einem sehr guten Weg. Das, was ich vielleicht nicht machen konnte oder nicht machen kann. Ich kann nicht sehr gut lesen und nicht schreiben. Aber ich kann sehr gut mit Gefühlen reden. Er macht es schriftlich und bringt alle Familien zusammen, die von Rechtsradikalismus angegriffen worden sind. Die NSU-Morde, die Möllner Tatsache. Wir versuchen auch Solingen oder alle versuchen wir zusammenzubringen. Hoffentlich schaffen wir das. Er ist in einem sehr guten Weg. Ich bin ein Mensch, ich kämpfe mit meiner Zunge und versuche den Leuten beizubringen, dass man das auch anders machen kann. Der Möllner Bürgermeister, er stellt sich quer, weil wir 3 Jahre nicht da waren. Oder das Konsulat stellt sich quer, weil sie alleine gefunden haben. Nein, sie sind nicht alleine. Es steht ein Faruk Arslan hinter der Familie Arslan. Ich musste 3 Jahre zu meiner Mutter und zu meiner Tochter. Wir machen jedes Jahr das Gebet, das Todesgebet für meine Mutter und für meine Tochter und für meine Nichte hier in Mölln. Sie brauchten das doch auch. Und deswegen war ich 3 Jahre nicht in Mölln und haben meine Familie, den Freundeskreis, versucht, einfach zur Seite zu schubsen. Nein, nein, nicht, wenn ich da bin. Jetzt, am 23. werde ich in Mölln sein und werde auch vor denen stehen und werde sagen, entweder ändern wir das oder Familie Aslan wird mit Mölln nichts mehr zu tun haben. Es wird Mölln wehtun. Mölln ist so eine schöne Stadt und so viele liebe Menschen, aber leider wollen sie aus ihren Höhlen nicht rauskommen. Traurig. Ich versuche denen das zu erzählen, mit meinen Gefühlen. Ich schreibe nicht, ich lasse meine Tochter oder meine Schwiegertochter schreiben oder meinen Sohn schreiben lassen, um dass sie meine Gefühle gegenüber von den Möllnern auch wissen, was wir für sie eigentlich empfinden, für unsere Freunde. Wenn ich jetzt durch Mölln gehe, tut es mir unheimlich weh, weil ich 30 Jahre lang jeden Tag diese Straßen lang gegangen bin. Mit Freunden, die immer bei mir waren. Ach so, das waren nur Freunde, wenn sie mit mir was trinken wollten. Oder wenn sie mit mir was unternehmen wollten. Ich würde sie gerne sehen, wenn der 23. da ist. Es ist doch nur ein einziger Tag, wo man sein Herz einen freien Lauf geben kann. Das wünsche ich mir von denen. Ich hoffe, dass es dieses Jahr sich ändert und dass wir was dagegen machen werden. Oder dass wir dafür gerade stehen. Mein Sohn und der Freundeskreis, ich weiß, dass sie hinter mir stehen und dass ich mir auch nichts von denen gefallen lasse. So, ich hätte jetzt eine Bitte an euch alle. Gebt euch gegenseitig mal die Hände bitte. Alle, die wir hier sind, gebt euch die Hände. Ich möchte damit sagen, das, was wir jetzt machen, dass wir uns gegenseitig die Hände geben. Wir wollen den Leuten sagen, wir halten Hand in Hand und werden immer Hand in Hand diesen Weg gehen und keiner wird es schaffen, uns auseinanderzubringen. Bis wir es geschafft haben, diese Leute mit diesen Gedanken gegenüber von anderen zu Hass empfinden, von uns zu entfernen. Aber ihr dürft nicht loslassen. Haltet zusammen. Auch wenn ich und meine Frau nicht da sind, meine Tochter nicht da sind. Manchmal können wir nicht. Ich komme wochenlang nicht aus der Wohnung raus, weil ich in Depression bin. Keiner weiß eigentlich, was zu Hause bei Familie Aslan los ist. Familie Aslan ist doch auch ein Menschen, die Gefühle in sich drin haben. Wenn ich nach draußen gehe, sagen die Leute zu mir, Faruk, ich möchte mit dir das und das reden. Ich kann nicht mit diesen Menschen darüber reden. Das, was mein Sohn oder Freunde entdeckt haben, was in der Zeitung stand, was ich nach 24 Jahren erst gesehen habe. Sie haben über mich so viele Sachen geschrieben. Es tut mir weh, aber es bereichert mich auch. Warum? Weil sie mich nicht kaputt kriegen können. Mit so einen Wörtern schaffen sie gar nicht, uns auseinanderzubringen, wenn wir es nicht wollen. Ganz zuletzt möchte ich euch noch was sagen. Es gibt es in der Türkei einen Sänger, der heißt Metin Şentürk. Er sagt, Kalbimin yarısı senin, yarısı benim. Ich habe es einfach umgedreht jetzt. Die Hälfte von meinem Herzen gehört euch und die Hälfte zu meiner Familie. Bitte, ich werde in Köln immer da sein, wenn ihr mich braucht. Wenn wir diesen Weg geschafft haben, dann werde ich auch diesen schwarzen Anzug ausziehen und werde was Helles anziehen, weil ich weiß, dass wir in einem guten Weg sind. Ich danke euch vielmals.
Nach Faruk Aslan sprach sein Sohn Ibrahim Aslan. Er hatte damals als Siebenjähriger über Stunden im brennenden Haus ausgeharrt und überlebte den Brandanschlag als einziger von den Vieren nur, weil seine Großmutter Bahide ihn in nasse Tücher gewickelt hatte.
Sehr verehrter Osman Taşköprü, vielen Dank, dass du bei uns bist, mit uns bist, der Bruder von Süleyman Taşköprü. Sehr verehrte Betroffene der Kolbstraße, sehr verehrte Betroffene der rassistischen Gewalt, sehr verehrte solidarische Menschen, vielen Dank für eure Einladung. Danke, dass ihr hier seid und euch die Opferperspektive anhört. Vielen Dank auch dafür, dass wir die diesjährige Möllner Rede, die jedes Jahr im Exil stattfindet, hier bei euch in Köln machen dürfen. Danke an die Initiative Kolbstraße ist überall. Es ist schon witzig, dass die Möllner Rede ins Exil musste, weil Frau Beate Klaasfeld Mölln mit Köln vertauscht hat. Nun sind wir hier tatsächlich in Köln und halten die Möllner Rede in Köln, weil sie in Mölln unerwünscht ist. Viel zu oft habe ich mir auf die Zunge und auf die Lippen gebissen, so dass ich nicht das Falsche sage, als sie über unsere Köpfe der Betroffenen hinweg geredet und entschieden haben. Viel zu oft habe ich meine Hände und Fäuste tief in die Taschen vergraben, so dass ich nicht das Falsche mache, als sie die Betroffenen wie Statisten behandelt haben. Viel zu oft ist mir aufgefallen, dass wir nicht zu oft über die Geschehnisse und über die Geschichten der Betroffenen gesprochen haben. Tolstoi hat mal gesagt, wenn jemand Schmerzen fühlt, dann ist er lebendig. Wenn er aber Schmerzen anderer fühlt, dann ist er ein Mensch. Die Möllner Rede ist nicht nur ein Politikum, sondern auch eine Reaktion. Eine Reaktion der Betroffenen und Opfer auf die falsch laufende Opfer- und Gedenkpolitik. Ein Appell an die Gesellschaft und die Politik und die Politiker, dass sich etwas verändern muss. Und zwar jetzt. Betroffene dürfen nicht mundtot gemacht werden. Ihre Forderungen müssen Selbstverständlichkeiten werden. Opfer und Überlebende sind keine Statisten, meine Damen und Herren. Sie sind die Hauptzeugen des Geschehenen. Für uns als Familie ist die Möllner Rede sehr wichtig. Dies ist für uns die Wertschätzung, die wir jahrelang als Opfer und Betroffene von der Politik erwartet, doch nicht bekommen haben. Selbst dies muss man sich erkämpfen. Es sollte uns entzogen werden. Aber wie ihr seht, sind wir heute hier. Das ist eure Solidarität und unsere Ausdauer. Die Stadt Mölln hat die Möllner Rede aus dem offiziellen Programm rausgestrichen. Mit der Begründung, dass es nicht mehr vorstellbar sei, die Möllner Rede als Bestandteil der offiziellen Gedenkveranstaltung zu sehen. Diese Reaktion haben wir als sehr respektlos empfunden. War es vielleicht nicht gewünscht, dass immer die Familie die Redner und Rednerinnen ausgesucht hat? Wir wissen es nicht. Aber wir haben nicht aufgegeben. Wir haben gekämpft und kämpfen weiter, dass diese Rede fortgesetzt wird. Uns darf keiner mehr mundtot machen. Wir haben uns entschlossen, die Möllner Rede im Exil zu halten. Herzlich willkommen in Köln. Wer hat die Herrschaft über das Gedenken? Wir fragen uns immer und immer wieder, was die Stadt Mölln mit der offiziellen Gedenkveranstaltung meint. Ist unsere Veranstaltung, die von den Betroffenen organisiert wird, inoffiziell? Inoffiziell, weil wir es nicht zulassen, dass sich die Institutionen einmischen? Wem gehört das Gedenken? Kann man einer solch rassistischen Tat, einer solch rassistischen Geschichte, ohne die Opfer und Betroffenen einzubeziehen, wer entscheidet über das Gedenken? Die Betroffenen oder die Institutionen? Diese Fragen sind nach wie vor umstritten. Aber wir wissen, wann und wo wir eine Krawatte anbinden sollten. Wir wissen aber auch, wann sie wieder abgenommen werden muss. Nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen anderen Betroffenen rassistischer Gewalt muss das Gedenken, das alleine den Betroffenen gehört, erst zurückerkämpft werden. Aber sie sollen wissen, wir werden unser Erkämpftes nie wieder zurückgeben. Die Zeit wird uns allen zeigen, dass wir im Recht sind. Wie die Möllner Rede und das Leben der betroffenen Opfer widerspiegelt, ist und bleibt das Gedenken umkämpft. Mein Name ist Ibrahim Aslan. Ich bin Opfer und Überlebender der rassistischen Brandanschläge vom 23. November 1992 in Mölln. Vor 23 Jahren verübten zwei Neonazis, Lars Christiansen und Michael Peters, einen rassistischen Brandanschlag auf meine Familie. Sie zünden feige mitten in der Nacht unser Haus an und ermorden zwei Kinder und eine Erwachsene. Die Kinder, meine Schwester Jelis Aslan, gerade mal 10 Jahre alt, meine Cousine Aisha Yilmaz, gerade mal 12 Jahre alt, ersticken qualvoll in den Flammen. Meine Oma Bahida Aslan stirbt schmerzhaft, sie verbrennt am lebendigen Leibe. Mehrere Überlebende, darunter auch ich, werden schwer verletzt und traumatisiert. Als ob das alles nicht reichen würde an Schmerz und Leid, zwingt man uns in dieses Haus, was angezündet wurde, wieder einzuziehen, nachdem es renoviert wurde. Wir müssen weitere 5 Jahre in diesem Haus voller Leid und Schmerz weiterleben. Was ist mit den Mördern? Haben sie eine gerechte Strafe erhalten? 15 Jahre, 10 Jahre, vielleicht sogar 9 oder 8 mit guter Führung? Für manch einen scheint die Strafe gerecht zu sein. Doch wer rein aus Hass und rassistischen Motiven tötet und es nicht einmal bereut, der hat in meinen Augen keinerlei Freiheit verdient. Was ist mit der Tat nach der Tat? Die Tat an der Gesundheit, an der Würde und der Psyche der Betroffenen? Wird jemand dafür in Rechenschaft gezogen oder bestraft? Wird nun mit der Täter-Opfer-Umkehr aufgehört? Wird die Opferperspektive diesmal berücksichtigt? Werden die Forderungen der Opfer und Überlebenden diesmal durchgesetzt? Unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass die Täter befördert werden oder als V-Männer nun für den Staat arbeiten. Ich möchte nun leicht verändern Che zitieren. Der Kampf gegen Rassismus ist realistisch. Nur manch einer glaubt, es sei unmöglich. Dann lass uns realistisch sein und das Unmögliche versuchen. Deswegen erfüllt uns unsere Forderungen oder gebt uns unsere Opfer zurück. Wir werden daher in Zukunft immer das Unmögliche fordern, damit das Erwünschte wieder möglich wird. Wir müssen uns hier und jeden Tag von Neuem bemühen, die Ängste, die wir in uns tragen, zu übermitteln, um die Ketten des Schweigens zu zerbrechen. Trauer ist die reinste Form des Erinnerns. Wir trauern um die Toten, die keine Stimme mehr haben, um uns von ihren schwer nachfühlbaren Schrecken zu erzählen. Aber wir trauern auch um die Überlebenden, die zum Überleben verurteilt wurden. Wir müssen seitdem mit einem schrecklichen Trauma leben, mit dem Trauma, dass wir nichts unternehmen konnten, als sie starben. Nichts kann uns davon befreien und wenig ist unternommen worden, um es uns erträglich zu machen. Wir trauern um den Hass, der in unseren Seelen wuchert. Er ist gewiss ein berechtigter Hass, aber er zermürbt wie alle negativen Gefühle in erster Linie uns selbst. Wir trauern um die vergebenen Möglichkeiten des Lebens, aus solchen Ereignissen Konsequenzen zu ziehen. Das Leben geht weiter, als wäre nichts geschehen. Die Geschichten wiederholen sich überall in Deutschland. Immer und immer wieder brennen Unterkünfte und Häuser von Menschen. Die Vergangenheit und die Gegenwart zeigen uns, dass leider meist die Täterperspektive für die Gesellschaft interessant ist. Wir sehen im Fernsehen, in den Zeitungen und Zeitschriften, in Büchern, selbst in Schulen, zum Beispiel im Musikunterricht, wenn es heißt, Kolumbus war ein guter Mann, witte, witte, witt, bum, bum, dass die Täter immer interessanter als die Opfer zu sein scheinen und dadurch in den Vordergrund gestellt werden. Es gibt mittlerweile so viele Hitler-Dokumentationen, dass ich mir manchmal selbst die Frage stelle, ob es etwas gibt, was ich noch nicht weiß über diesen Tyrann. Wo sind die Opfer, die Betroffenen und ihre Geschichten? Diese Frage wird immer seltener gestellt von der Gesellschaft. Wie sollen wir Sympathie gegenüber den Betroffenen entwickeln, wenn wir sie wie Statisten behandeln? Wie sollen solche schrecklichen Taten aufhören, wenn wir uns nicht mit den Betroffenen und Opfern identifizieren? Und wenn wir uns selbst einmal fragen, wie viele hier in diesem Raum die Betroffenen der NSU kennen oder die Opfer, wie viele Namen fallen uns ein? An welche Geschichten der Betroffenen können wir uns erinnern? Aber wahrscheinlich wissen wir alle hier, wer Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sind. Das finde ich beschämend als Deutscher. Die Opferperspektive ist auch interessant, meine Damen und Herren. Die Betroffenen müssen in den Vordergrund, damit die Gesellschaft Sympathie mit den Betroffenen und Opfern entwickelt. Die Gesellschaft muss sich mit den Betroffenen identifizieren, damit solche Taten aufhören und nie wieder passieren. Dafür müssen Orte geschafft werden. Das Tribunal kann so ein Ort sein. Wer die Opfer und Betroffenen zu Tätern abstempelt, sie mundtot macht, mit ihrer Würde und Psyche spielt, sich bemüht, unsere Gedenkveranstaltungen an sich zu reißen, um eine Inszenierung daraus zu machen, der verliert nicht nur unseren Respekt und Anerkennung, sondern ist auch gleichgestellt mit den Tätern, die uns unsere Freiheit entzogen haben. Von diesen unvorstellbaren Schmerzen und Kampf der Opfer und Betroffenen müssen wir den Nachgeborenen berichten. Sie müssen wissen, dass einzig der Kampf gegen Rassismus und Faschismus die Freiheit bringen wird. Unser Haus wurde auch aus politischen Gründen angezündet. Es waren Neonazis, die sich in den 90ern von den Politikern, von der damaligen Politik gestärkt und bestätigt gefühlt haben, als sie diese rassistischen Taten verübten. Politische Sätze wie "Das Boot ist voll, wir können keine mehr aufnehmen" haben dazu beigetragen, derart rassistische Taten zu verüben. Die Taten wurden als Protestbewegungen begründet. Hetzkampagnen wurden veranstaltet. Es wurde eine inszenierte politische Problematik entwickelt. Asylschwärme, Asylproblematik nannten sie es, was heute Flüchtlingsschwärme und Flüchtlingsproblematik heißt. Was ist nach den Hetzen in den 90ern passiert? Es wurden Unterkünfte angezündet. Asylbewerber, Gastarbeiter, Migranten und Migrantinnen, Flüchtlinge, deutsche Aktivisten, Obdachlose, behinderte Menschen, homosexuelle Menschen wurden angegriffen, ermordet, schwer verletzt und traumatisiert. Wie können wir es zulassen, dass sich diese Geschichten, die dieses Land schon sehr oft in den Ruin getrieben haben, wiederholen? Aufstehen, rausgehen, Rassismus bekämpfen. Hich unut madik, unut majajas. Wir haben es nicht vergessen, wir werden es auch nie vergessen. Reclaim and remember, das Erinnern erkämpfen. Es gibt keine Brücke über den Fluss vorher, nachher, sodass wir das Geschehene wieder rückgängig machen können. Wir können kein gesundes Leben führen, zu dem wir einmal angesetzt haben. Wir wurden gezwungen, ein neues Leben anzufangen, das nicht mit der Geburt, sondern mit dem Tod unserer Angehörigen beginnt. Unsere größte Sehnsucht ist, euch unsere Geschichten zu erzählen, davon zu berichten, was wir erlebt haben, welchen schmerzvollen Weg die Opfer und Überlebenden nach der Tat ausgesetzt sind, um eure Solidarität zu bekommen, damit so etwas nie wieder passiert. Meine lieben solidarischen Schwestern und Brüdern, wir haben nun den Anfang der antifaschistischen und antirassistischen Welt erschaffen. Aber wir brauchen solidarische Menschen, die sie mit uns aufbauen, pflegen und den Früchten ernten. Wie auch die Politiker gemerkt haben, werden wir in Zukunft nur solidarische Menschen brauchen, um eine respektvolle Gedenkveranstaltung zu gestalten. Wir werden die Opferrolle, die mit Schwäche gestempelt ist, mit Stärke befüllen, um zu zeigen, dass Opfer und Überlebende keine Statisten sind, sondern die Hauptzeugen des Geschehenen. Vielen Dank.
Das war die einstündige Gemeinschaftsproduktion von Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU und dem Antifa-Info zu den Brandanschlägen in Mölln vom November 1992. Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU hört ihr wieder am nächsten Samstag um 19 Uhr, das Antifa-Info daran anschließend um 19.30 Uhr, beides hier bei FSK 93,0.